Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. So, wir bleiben jetzt sitzen. Ein Wort soll uns durch die Predigt leiten. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es ist gut, wenn wir erst einmal den Zusammenhang des Wortes in der Bibel selber betrachten, bevor wir es dann auf uns beziehen. Im Grunde genommen gibt Paulus hier noch einmal eine Zusammenfassung des ganzen ersten Korintherbriefs. Denn er spricht vom Glauben, der stark und fest sein soll, und er spricht von der Liebe, in der alles geschehen soll, was Christen tun. Und Glaube und Liebe, ja, das sind die Koordinaten. Das ist das Kreuz, was vor unserem Leben steht und was ja in jedem Paulusbrief eine Rolle spielt, als innere Struktur. Zuerst wird der Glaube gefördert und dann wird die Liebe gefordert, könnte man sagen. Glaube und Liebe, da spielt sich unser christliches Leben ab. Ja, und ich finde es wichtig und gut, dass nun gerade dieser Aufruf zur Liebe eingebettet ist in ganz praktische, ja, man könnte sagen, Alltagsfragen und Nöte. Damit hilft der Paulus uns, die Liebe zu erden. Sonst ist das so ein unerreichbares Ideal. Nein, es geht um ganz praktische Dinge, erfasst ins Portemonnaie hinein. Es geht um die Kollekte, die da gesammelt werden soll und schon gesammelt wurde für die Heiligen in Jerusalem. Ja, und dazu braucht es Liebe, sagt Paulus. Ihr müsst euch mal vorstellen, die Leute haben euch den Grund gelegt, die Apostel. Ihr würdet gar nicht als Gemeinde euch hier als christliche Gemeinde zusammenfinden, wenn ihr nicht das Fundament hättet, was die Apostel euch gelegt haben. Und da ist es doch nur recht und billig, wenn ihr in eure Portemonnaies fasst und die Heiligen unterstützt. Denn das wissen wir ja, die Jerusalemer Urgemeinde, die hatte eine schwere Zeit. Die waren wirklich die Ausgestoßenen, konnten sich gerade noch mal an einer kleinen Ecke im Tempelgelände versammeln, aber beruflich und auch öffentlich, gesellschaftlich hatten sie nichts mehr zu melden. Ja, das ist der erste Aufruf, die erste Konkretion zur Liebe. Und dann sagt er im Zusammenhang, dieser Brief, den ich hier gerade schreibe, wird euch von Timotheus überbracht. Und das ist natürlich noch ein junger Mann. Und er wird euch einiges erzählen. Aber ich bitte euch sehr, dass ihr seine Jugend nicht als Hinderungsgrund anseht, ihm zuzuhören. Dazu ist auch Liebe nötig, um einen vielleicht noch jugendlichen Menschen voll und ganz zu akzeptieren, nicht weil er so schön jung ist, sondern ja, weil er in der Schule des Paulus ist und weil er schon vieles gelernt hat. Ich war dankbar, ich war ja auch gerade mal gut 30, als mich Heinrich Kemner nach Krilling geholt hat und mich da eigentlich ja, nicht nur akzeptiert hat, sondern dann auch mir viele Wege geöffnet hat, ohne dass ich jetzt immer an meine Jugend hätte denken müssen. Das ist die zweite Konkretion der Liebe. Und wir wollen ja immer auch im Hinterkopf an uns selber denken, wenn wir hier diese apostolischen Mahnungen hören. Und die dritte Konkretion finde ich auch sehr aktuell. Er sagt, bitte denkt an den Stephanas, nicht Stephanus, sondern Stephanas. Ihn und sein Haus hatte ja Paulus getauft, hatte eine besondere Beziehung auch zu ihm. Wahrscheinlich war der Stephanas der erste Gemeindeleiter dort in Korinth. Und es gab so gewisse, wie soll ich sagen, Absatzerscheinungen. Die Gemeinde, heute würde man sagen, emanzipierte sich anscheinend von dem, der eigentlich doch das Sagen hatte und das volle Vertrauen des Paulus. Und das wollte Paulus nicht einfach so hinnehmen. Leute, denkt mal bitte, was dieser Mann für euch eingesetzt hat. Der hat den Kopf hingehalten. Das war der Erste, der zum Glauben kam bei euch. Und jetzt schneidet er ihn. Was soll das? Hier muss auch Liebe aktiviert werden. Der muss wieder neu anerkannt werden. Das rede ich zu mir selber. In den letzten Jahren, als ich noch in Krelingen Mitarbeiter war, hatte ich auch so einige, ich will nicht gleich sagen Revolutionäre, aber doch aufrührerische Gedanken gegen Heinrich Kemner. Hat mir vieles nicht gepasst. Ich hätte das viel mehr beherzigen müssen. Dass ich auch ihm als Leiter, als derjenige, der Jahrzehnte den Kopf hingehalten hat, zur brüderlichen Nachfolge gegenüber verpflichtet bin. Man denkt oft nicht mehr daran, was einem die Alten gegeben und geschenkt haben. Also eine dritte Konkretion. Das ist der Zusammenhang. Und wahrscheinlich könnte man über alle diese drei Punkte jetzt schon eine eigene Predigt halten. Ich möchte es aber ein bisschen anders aufbauen. Denn wir haben ja so kostbare Zeugnisse über die Liebe. Und die können bei so einem Thema nicht ganz draußen vorbleiben. Und deswegen möchte ich über 7 Wohltaten der Liebe reden. Im Anschluss an den Hebräerbrief. Ich möchte aber auch dann über 7 Weigerungen der Liebe reden. Die Liebe weigert sich auch, an bestimmten Punkten mitzumachen und Ja und Amen zu sagen zu dem, was die Welt so alles uns vormacht. Bleiben wir mal bei den 7 Wohltaten der Liebe. Natürlich gibt es viel mehr Wohltaten. Aber die 7, die sollen mal so alles ein Stück zusammenfassen. Und die nehme ich aus dem Hebräerbrief. Ich habe nämlich festgestellt, dass die letzten Kapitel des Hebräerbriefs nach dem Schema Glaube, Hoffnung, Liebe aufgebaut sind. Und dass eben in Hebräer 13 tatsächlich Liebestaten erwähnt werden und nicht nur erwähnt, sondern eben als nötig, als Vorbild, als Muster dargestellt sind. Interessanterweise fängt ja das 13. Kapitel an mit Gastfreundschaft. Gastfreundschaft war natürlich früher noch ein bisschen mehr, als wir es uns heute vorstellen können, denn auch der Hebräerbrief spricht schon in eine Verfolgungszeit hinein. Und wenn man da jemanden die Türen öffnete, da war das schon mit Risiko verbunden. Aber ich bleibe mal beim allgemeinen Begriff von Gastfreundschaft und will ein Beispiel erzählen, wie Gastfreundschaft Brücken bauen kann für ein lebenslanges Freundschaftsverhältnis. Unser zweiter Vorsitzender, mit dem wir nun seit über 50 Jahren verbunden sind, hat nämlich irgendwann in den 70er Jahren, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr es war, uns, meiner Frau und mir, ein Beispiel von Gastfreundschaft gegeben, dass wir nicht vergessen werden und das uns die Brücke gebaut hat, die innere Brücke zu ihm und seiner Frau. Beim ersten Besuch nämlich dort, noch ein kleines Dorf in Sachsen, waren wir aus irgendwelchen Gründen genötigt und gezwungen, dort zu übernachten. Und ja, nun war es so, er war gerade in ein Haus eingezogen, er selbst ist ja Tischler von Beruf, war gerade dabei, die Zimmer herzurichten, und es gab ein einziges Zimmer, was so einigermaßen bewohnbar war. Und das war ihr Schlafzimmer. Und das muss ich den beiden heute noch anrechnen. Sie sagten, kommt, schlaft in unserem Schlafzimmer. Wo die geschlafen haben, weiß ich gar nicht. Es war überall ziemlich ungastlich und unwirtlich. Aber diese kleine Tat, die gar nicht so klein war, hat uns nicht nur die Brücke gebaut, sondern die Herzen geöffnet. So ist das. Wie sagt man so schön? Kleine Ursache, große Wirkung. Wer hätte das gedacht, dass daraus eine über 50-jährige Freundschaft erwächst? Gastfreundschaft, ein Zeichen der Liebe. Dann ist hier Beistand erwähnt für die verfolgten Christen. Nun, dass das ein Zeichen der Liebe ist, muss ich nicht groß ausführen. Aber man braucht erstmal den Horizont dafür. Man muss ja die Kirchturmperspektive verlassen und einen Blick kriegen dafür, dass Brüder und Schwestern im Glauben unter Verfolgung äußeren und inneren Nöten leiden. Ich hatte den Blick früher nicht. Ich weiß noch bevor ich zum Glauben kam, war es noch ganz genau. In Frankfurt war ich bei irgendeiner Tagung, lernte ich einen Russland-Missionar kennen, Leonid Kolomjetz, weiß ich noch ganz genau. Der erste, der in meinen Horizont ein freies Gebet in meiner Gegenwart sprach, zeigte mir ein kleines Johannesevangelium in russischer Sprache und sagt, die gehen durch, also die kann man verschicken. Viele andere Bemühungen, die waren ja damals zwecklos, Bibeln nach Russland zu bringen, also in die damalige Sowjetunion. Und wer mir das so erzählte und dann sagte, du, wir beten jetzt dafür, dass die nächste Sendung durchkommt, zog er mich in einen Hausflur und betete. So herzinbrünstig werde ich nie vergessen. Ich war noch nicht im Glauben, aber das war der erste Schritt. Verfolgte Christen überhaupt in den Blick zu nehmen. Ich hoffe, dass wir in irgendeiner Weise alle da eine Antenne entwickelt haben und nicht nur beten, sondern auch da und dort finanzielle Unterstützung geben. Und nun muss ich euch nach Athen tragen. Der dritte Akt der Liebe ist es, die Ehe in Ehren zu halten. Das finde ich fantastisch. Dass das sozusagen als Schlusszusammenfassung aller möglichen, vielfältigen Liebesakte hier im Hebräerbrief noch extra unterstrichen wird, wo die Ehe heute mit Füßen getreten wird und ein regierender Bürgermeister in unserem Land nichts anderes zu tun hat, als mit einer verheirateten Frau, die selbst Kinder hat, eine Verbindung einzugehen und das noch zu publizieren. Es ist sowas von grausam. An die Kinder muss man jetzt gar nicht groß denken. Das ist ein Jammerbild für sich. Aber in der Öffentlichkeit als maßgeblicher Politiker der Ehe so einen Fußtritt zu verpassen, das ist schon schlimm. Liebe sieht anders aus. Liebe hält die Ehe in Ehren. Und hier ist sogar vom Ehebett die Rede, das nicht beschmutzt werden soll. Vorgestern habe ich einen Anruf gemacht bei einem älteren Ehepaar. Und die Frau ist 75 geworden. Und ich sage, was habt ihr denn heute so gemacht? Wir sind befreundet. Und sie erzählten mir die Feierlichkeiten. Die sind erst ein paar Tage später. Ich sage, ja, aber heute ist doch der Geburtstag. Und da sagten sie, wie sie den Geburtstag erlebt haben. Sie waren in ihrem Haus, haben sich dort gemütlich gemacht und haben stundenlang sich selbst gehabt und miteinander gesprochen und an ihre lange gemeinsame Zeit gedacht. Und es wurde ihnen nicht langweilig. Und ich war so dankbar, sowas zu hören. Bei wie vielen läuft es doch schief an der Stelle. Aber wo Gott seinen Segen gibt und wo echte Liebe da ist, da wird die Ehe immer schöner. Naja, wir sind ja nun auch schon 58 Jahre zusammen, können das ja mehr oder minder auch bestätigen. Aber eine große Herausforderung für uns, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, die Ehe in Ehren zu halten, im Privaten, aber eben auch im Einsatz für die Ehe. Wir haben ja hunderte von Eheseminaren gehalten und wir bereuen keine einzige Investition in die Ehen unserer Tage. Dann kommt die Geldgier. Ich finde das so köstlich, wie praktisch hier die Bibel ist. Ja? Da wird nicht romantisierend die Schönheit der Liebe beschrieben. Nein, da geht's ins Ehebett, da geht's ins Portemonnaie. Da wird die Liebe konkret. Ich glaube, ich habe das schon ein, zwei Mal erzählt. Die Geldgier ist wirklich oder kann eine Dämonie werden. Und ich habe die Dämonie im eigenen Herzen so massiv erlebt und habe dann eben aber auch erlebt, dass man sie unter die Füße kriegen kann. Und hier sagt der Hebräerbrief, wenn du wirklich Liebe hast, dann entwickelt sich diese Liebe zu einer solchen Kraft, Gegenkraft, gegen diese Dämonie der Geldgier und der Habsucht, dass du diese Sünde unter die Füße kriegst. Ich bin ein Einzelkind, ich habe einiges geerbt und die Not, die ich hatte damals als verheirateter Student, war die, dass ich an das Geld nicht rankam, weil mein Vater in Leipzig verstorben ist. Und wir beide, meine Frau und ich, im Westen unser ziemlich kärgliches Studentendasein gehabt und gefrönt haben. Dann bin ich nach dem Tod meines Vaters zu meiner Mutter gefahren und habe gesagt, was machen wir mit meinem Erbteil? Ja, alles Mögliche hin und her überlegt, aber keine Chance, an das Geld irgendwie ranzukommen. Und dann sage ich einen Satz, den ich bitter bereut habe. Nachdem meine Mutter mir gesagt hat, du, das Geld verwalte ich und es ist ja auch gut, wenn ich für mein Alter noch einen Notgroschen habe und da sage ich diesen furchtbaren Satz, wem gehört denn eigentlich mein Erbgeld? Das gehört doch mir und nicht dir. Ist das nicht furchtbar, wenn man das zur eigenen Mutter sagt? Aber so war es. Naja, ich will nicht die ganze Story erzählen. Wir hatten noch einige Auseinandersetzungen. Und bei einer Auseinandersetzung fasst sich meine Mutter ans Herz. Und ich denke, jetzt stirbt sie vor meinen Augen. Sie starb nicht, aber ich fuhr damals von Ost-Berlin aus wie ein Bedeppter nach Hause. Und das war wahrscheinlich die Lehrschule Gottes für mich damals. Denn mir wurde schlagartig klar, dass ich mit dieser Sucht nach meinem Erbgeld meine Mutter ins Grab bringe. Und ich dann auf die Knie ging. Endlich. Und sagte, Herr, ich übergebe dir mein ganzes Geld. Was ich jemals verdienen werde, ich übergebe dir dieses Erbe, aber mach mich frei von dieser Gier. Und das hat Gott erhört. Meine Frau, die hat ja alles miterlebt. Ein paar Wochen später kam ein Brief vom Landratsamt Hof, weiß ich noch wie heute. Ich hatte da einen Antrag laufen auf Entschädigung. Die DDR-Flüchtlinge, die durften das damals. Und er war immer abgelehnt worden. Ich habe sogar an den Ministerpräsidenten Strauß geschrieben. Hat mir auch persönlich geantwortet. Naja, aber es bewegte sich gar nichts. Und ein paar Wochen später nach diesem Gebet kommt der Brief, dass die Entschädigung gezahlt wird. Und ich merkte, da ist ein Zusammenhang. In dem Moment, wo ich sage, Herr, dir gehört das Geld, sagt der Herr, hier hast du es. Das ist doch ein Zusammenhang. So handelt Gott. Liebe überwindet die Geldgier. Sie handelt selbstlos am anderen. Sie tut ihm Gutes. Ich denke an den David. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt. Wie er sich um den Sohn seines früheren Freundes Jonathan kümmert. Den Mephibosheth. Der war behindert, dieser Mann. Der war als Kind irgendwie runtergefallen, hatte gelähmte Beine, war arm dran. Und David und Jonathan, die hatten sich einen Freundesschwur gegeben, dass sie sich jeweils um die Kinder des anderen kümmern würden, wenn der andere nicht mehr ist. Und David löst das ein. Und holt den Mephibosheth, dieses arme Wesen, an seinen Tisch, an seinen Königstisch und stattet ihn aus mit all dem, was er braucht. Das finde ich sehr beachtlich. Gutes tun. Ich denke an Uwe Holmer, der von uns gegangen ist im letzten Jahr. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, Honecker und der Pastor. Ein guter, empfehlenswerter Film, der einem wirklich unter die Haut geht. Wie dieser Pastor, dessen 10 Kinder nicht zum Studium zugelassen worden waren, seinen ärgsten Widersacher mit seiner Frau in sein bescheidenes Pfarrhaus aufnimmt. Das ist schon was. Das schenkt die Liebe. Und dann finde ich es auch beachtlich, wie der Hebräerbrief auf die Glaubensvorbilder hinweist. Guckt auf eure Lehrer. Guckt auch ihr Ende an. Und folgt ihrem Glauben nach. Wenig später heißt es dann sogar, gehorcht ihnen. Da frage ich mich auch, hast du das immer gemacht? Hast du immer Liebe erwiesen, denen, die dir das Wort gesagt haben, die mit ihrem Leben dir ein Vorbild sein konnten und sein wollten? Der Paulus schreibt in seinem zweiten Timotheusbrief an Timotheus die schönsten Komplimente. Und da sagt er dem Timotheus, du bist mir nachgefolgt in meinem Leben, in meinem Streben, in meinem Glauben, auch in all meinen Kümmernissen. Der Timotheus, der hatte das kapiert, dass der Paulus nicht nur ein Paulus war, sondern der ihm von Gott geschenkte Glaubensvater. Da sieht man dann nicht mehr nur den Menschen, da sieht man das Handeln Gottes. Ich hoffe, dass wir alle Menschen kennen, die uns ein Stück geistliches Vorbild geworden sind. Naja, wir sind da sozusagen privilegiert, 15 Jahre mit Heinrich Kemner verbracht zu haben, natürlich auch seine Schattenseiten kennengelernt zu haben, aber die verschwinden, die verschwinden. Man lernt das schätzen immer mehr, was man geistlich gelernt hat. Lasst uns den Glaubensvorbildern nacheifern und sie wieder ernst nehmen, meine Biografie wieder lesen, was die alles erlebt und durchgemacht haben. Und lasst uns beten, das ist die siebte Aufforderung hier der Liebe nach Hebräer 13. Und warum sollte ich nicht hier mal ein Dankeschön sagen? Für alle, die hier regelmäßig für den Gemeindehilfsbund beten. Das ist doch schon was. Der Gemeindehilfsbund aus kleinsten Anfängen hat sich doch, ich sage mal, entwickelt. Mit Gottes Hilfe. Aber auch auf den Schultern der vielen Beter. Möge das so bleiben. So, nun habe ich aber auch von sieben Weigerungen gesprochen. Und die halte ich für mindestens so wichtig wie die Wohltaten. Liebe hat auch tatsächlich die Kraft, Nein zu sagen. Das wird heute immer wieder mal unter den Tisch fallen gelassen. Da ist Liebe nur, wie ich schon vorhin sagte, die Toleranz, die alles und jedes gut heißt. Nein, die Liebe sagt auch Nein. Und diese sieben Neins, die gucken wir uns jetzt auch nochmal an, aus 1. Korinther 13, das war die Schriftlesung vorhin. Die Liebe hält Stand bei Kränkungen und bei allen unschönen Ereignissen, die einem das Leben schwer machen wollen und können. Ich habe mal aufgeschlagen hier, 2. Korinther 11, und gebe mal einen Einblick, was der Paulus alles durchgemacht hat. Ich bin öfters gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten, oft in Todesnot. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Geißelhiebe erhalten, weniger einen. 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt, 3-mal Schiffbruch erlebt. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Oft gereist, oft in Gefahren gewesen. Durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, unter Heiden. In Städten, in Wüsten, auf dem Meer, unter falschen Brüdern, mit viel Mühe und Arbeit, viel Wachen, Hunger und Durst, viel Fasten, Frost und Blöße. Außer all dem, was sonst noch täglich auf mich einstürmte und der ganzen Sorge für die Gemeinden. Das hat dieser Mann durchgemacht. Man könnte eigentlich jetzt menschlich sagen, das ist zu viel. Das ist echt zu viel. was Gott ihm aufgehalst hat, das verkraftet einer Menschenseele nicht. Und dieser Paulus verweigert sich, der Kränkung. Er sagt, ich mache meinen Dienst weiter. Ich mache ihn weiter. Denn der Herr steht mir bei. Das finde ich, ja, da fehlen mir die Worte. Anerkennenswert ist viel zu wenig. Bewundernswert auch. Das ist einfach Liebe in Aktion. Und die anderen Punkte, die Weigerungen, die sind übrigens alle auf Korinth bezogen, auf die korinthische Gemeinde. Hier wird es wieder ganz konkret. Liebe spielt sich nicht auf. Was machen die Korinther? Ich bin ein Paulus-Fan. Ich bin ein Petrus-Fan. Du hast mir gar nichts zu melden. Ich bin ein Apollos-Fan. Und die ganz Schlauen, ich bin ein Christus-Fan. Ja. Spaltungen, Spannungen, wo man nur hinguckte. Muss ich hier die Aktualität betonen? Diese Missgunst unter Christen. Und dann dieses Pharisäertum, dass man die geringste theologische Abweichung vom eigenen Kurs missbilligt, habe ich alles nicht nur dreifach, nicht nur zehnfach, hundertfach kennengelernt. Das ist ganz aktuell. Die Liebe ist nicht eingebildet, sie verweigert sich der eigenen Hochstilisierung. Was machen die Korinther? Die blustern sich auf, weil sie Erkenntnisse haben, die die Heiden nicht haben und die anderen Christen nicht haben. Man kann mit Erkenntnissen tatsächlich ganz schön hochmütig umgehen. Die anderen, die können mir doch gar nicht das Wasser reichen. Habt ihr denn diese Bücher gelesen, die ich gelesen habe? Welche Lehrer habt ihr denn gehabt? Ihr habt ja nicht mal studiert. Uns ruft alle paar Tage der Ernst Zeng an. Wie alt ist er? 93 sowas. Erzählt uns immer seine Geschichte. Die kann ich schon rückwärts und vorwärts. Aber er ist ein lieber Kerl, ein ganz aufrechter Christ, der sich auch immer wieder mal theologisch angelegt hat und immer wieder gehört hat, du hast doch gar nicht Hebräisch gelernt, du kannst es doch gar nicht. Und er sagt, ich kenne aber die Bibel und ich kenne den, der sie verfasst hat, den Heiligen Geist. Und da sind die dann immer ganz platt, wenn er so antwortet. Nein, die Liebe, die ist nicht eingebildet. Und wer wirklich Erkenntnisse hat, echte geistgeschenkte Erkenntnisse, wird nicht hochmütig, sondern demütig. Sie vermeidet das Unschickliche und das ist auch in die korinthische Situation hineingesprochen. Was spielte sich dort ab? Jemand lebte mit seiner Stiefmutter in einem eheähnlichen Verhältnis. Paulus sagt, das geht unmöglich. Das machen ja nicht mal die Heiden, was ihr euch hier erlaubt. Unter Berufung auf, mir ist alles erlaubt. Ja, das war so ein Stichwort bei den Korinthern. Ein schiefes, falsches, problematisches Stichwort, was natürlich ein Körnlein Wahrheit hat. Aber in dem Zusammenhang der Sexualethik natürlich überhaupt nicht am Platze ist. Die haben das Unschickliche nicht vermieden. Die Liebe vermeidet es. Und Paulus sagt, dieser Sauerteig, der macht euch kaputt. Der zieht euch alle runter. Der muss aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Welcher Gemeindeleiter hat denn heute noch den Mut dazu? Ja, die echte Liebe, die duldet es nicht, dass jemand, der sich zur Gemeinde zählt, offen gegen Gottes Gebot und Willen lebt. Das geht nicht. Das ist ein Krebsgeschwür. Und wenn das nicht behandelt wird, zieht es Kreise. Und dann das nächste, auch wieder in die korinthische Situation hineingesprochen. Reiche und Arme zusammen beim Abendmahl. Das war ja natürlich eine tolle Sache und ist nach wie vor ein Kennzeichen der Gemeinde Jesu, dass sie Millionäre und Bettler unter dem Wort Gottes und beim Abendmahl versammelt. Ich glaube nicht, dass das irgendeine andere Vereinigung über 2000 Jahre geschafft hat. Generationen übergreifend, Geschlechter übergreifend und was den sozialen Status betrifft, übergreifend Menschen zusammenzuhalten, zusammenzuführen. Das ist schon was Tolles. Aber wie sah es in Korinth aus? Da waren ja die Abendmahlsfeiern immer verbunden mit der Agape, mit dem Liebesmahl. Die Reichen, ja, die hatten natürlich gut lachen. Ja, die waren satt. Die Armen, die nun eigentlich ja nun auch mal, zumindest beim Sättigungsmahl, auf ein paar Gaben angewiesen waren, die guckten in die Röhre. Das war schon schlimm. Paulus sagt, so könnt ihr doch nicht das Abendmahl feiern, dass die Reichen an den Armen so vorbeigehen. Das haut nicht hin. Ein jeder prüfe sich. Das geht nicht, wenn wir auf Kosten der anderen nur an uns denken. Und diese Liebe lässt sich nicht provozieren. Das finde ich auch eine so tolle Aussage. Ich habe ja manches ein bisschen anders formuliert hier, vom Urtext her, als es in 1. Korinther 13 im Luthertext heißt. Aber ich denke, das kommt so in etwa hin. Sie lässt sich nicht zum Zorn provozieren. Was machten die Korinther? In 1. Korinther 6 ist ja davon die Rede. Wie kommt ihr eigentlich auf die Idee, eure persönlichen Konflikte vor öffentlichen Gerichten auszutragen? Ja, natürlich gibt es manchmal Konflikte auch unter Christen. Wir sind noch nicht im Paradies. Aber Paulus sagt, ihr, die ihr berufen seid, Engel zu richten, schleppt euch gegenseitig vor weltliche Richter. Das ist doch unmöglich. Erbstreitigkeiten und sonst was. Die Liebe findet andere Wege. Da bin ich uns, meiner Frau und unserer Verwandtschaft nach wie vor sowas von dankbar, dass wir eine Erbstreitigkeit, die 9 Parteien drohte zu entfremden, mit Gottes Hilfe wieder zusammengebracht hat. Wunderbar. Es geht. Es geht. Die Liebe kriegt das hin. Die lässt sich nicht provozieren. Das sollten wir ausprobieren. Und sie ist nicht nachtragend, das ist vielleicht das Allerschönste. Da staune ich auch über meine Frau, wenn wir uns mal gestritten haben, was doch ab und zu vorkommt. Trage ich im Allgemeinen das länger mit mir spazieren. Meine Frau sagt, habe ich doch schon längst wieder vergessen. Was meinst du eigentlich? Ist das nicht eine schöne Eigenschaft, dem anderen nichts nachzutragen? Ich finde das sowas von klasse. Und da ist der Paulus ja auch ein Vorbild. Im 2. Timotheusbrief, im 4. Kapitel, schreibt er: Lieber Timotheus, das ist ja sozusagen sein Testament. Ich gehe auf mein Ende zu. Beim ersten Verhör war ich ganz alleine. Keiner stand mir bei. Keiner. Wo waren denn die Christen alle geblieben? Da ging St. Paulus so wie Jesus. Und dann schreibt er: Aber es sei ihnen nicht angerechnet. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Wenn ich die Schwächen des anderen nicht noch groß ans Tageslicht ziehe und dann noch Wochen, Monate, Jahre lang auf ihnen rumhacke, sondern wenn ich das, wie soll ich sagen, nicht unbedingt vergesse, aber ad acta lege. Er war mal schwach. Und ich war auch schon oft schwach. Lass uns gemeinsam nach vorne blicken. Nichts nachtragen. Das ist eine schöne Kunst. Ich freue mich für alle und ich danke allen, die meine Fehler mir nicht nachtragen. So ist die Liebe. Und damit bin ich beim Schluss angekommen. Wenn man diese 7 Liebestaten und Wohltaten und diese 7 Verweigerungen mal so durchdenkt, da wird man eigentlich ein bisschen unruhig. Ja, man stößt auf die eigenen Defizite. Und deswegen will ich zum Schluss noch ein paar kleine Anregungen geben, ja, wie wir da hineinwachsen können in diese wunderbare Jahreslosung. Alles, was er tut, soll aus Liebe geschehen. Der einfachste Weg wäre, wenn man einen Liebesmangel entdeckt, Gott um Liebe zu bitten. Und genau das halte ich für falsch. Muss ich um etwas bitten, was Gott mir schon längst zugesagt und gegeben hat? Nein, nein, nein. Ich muss das Geschenk auspacken, was schon längst da ist. Römer 5,5. Die Liebe ist doch ausgegossen in unser Herz. Wie muss ich Gott selbst vorkommen, wenn so viele ihn immer wieder bestürmen um Liebe? Wo er doch in seinem Wort das so deutlich sagt, habt ihr schon längst gekriegt. Ja, aber was müssen wir dann machen? Meine etwas provozierende Antwort: Wem Liebe mangelt, der soll lieben. Ganz einfach, er soll das anwenden, was er schon längst hat. Und wenn ihm das große Spektrum zu breit und zu groß ist, diese 14 Punkte, dann soll er an einer Stelle anfangen. An einer Stelle. Vielleicht mit Gastfreundschaft. Vielleicht, indem er Kränkungen links liegen lässt und sein eigenes Befinden nicht mehr davon abhängig macht. Indem er vielleicht die Geldgier mal ins Visier nimmt. Kleiner Tipp am Rande, beste Gelegenheit, ist jetzt nicht nachher unbedingt gleich, unter anderem auch. Nein, aber der 10. Der Zehnte ist für mich die klassische Gelegenheit, die Geldgier zu bekämpfen. Ich bin ja sowas von dankbar, nachdem ich damals dieses Gebet gesprochen hatte mit der Geldgier, dass wir ziemlich bald danach mit dem Zehnten begonnen haben, 1973. Wir führen Buch, wir geben jeden Monat an andere Ecken und Enden. Und ich muss sagen, zur Ehre Gottes, seitdem wir den Zehnten geben, geht es uns finanziell gut. Ist das nicht schön? Ja, so ist es. Gott lässt sich nicht lumpen. Also an irgendeiner Stelle kann ich nur sagen, fang an. Fang an zu lieben. Und dann wirst du merken, auch die anderen Punkte sind lösbar. Sind lösbar. Liebe überwindet wirklich alles. Nicht aus eigener Kraft. Wer ist das und was ist das Geheimnis echter Liebe? Es ist der in uns wohnende Christus. Der kriegt das hin. Der kriegt das hin. Der macht die Wohltaten und der macht die Weigerungen. Du selber kriegst das nicht hin. Aber der Herr, der in uns wohnt durch den Heiligen Geist, der kriegt das hin. Pädagogisch, prozessual, nicht alles gleich auf einmal. Schritt für Schritt wachsen wir in die Liebe hinein. Das wünsche ich uns allen. Mir auch. Im Laufe dieses Jahres, dass sich diese Jahreslosung in unserem Leben immer mehr durchsetzt. Der Herr gebe uns die Kraft dazu. Amen.